Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Es ist eine hochspannende Woche mit Blick auf die Energiepolitik und die Klimapolitik. Die Internationale Schifffahrtsorganisation debattiert seit gestern, wie es in Sachen Klimaschutz weitergehen soll. Weiter Schiffsdiesel oder doch klimafreundlichere Antriebe? Die EU-Kommission legt morgen Vorschläge vor für den Umgang mit der fossilen Energiekrise. Nicht nur sparen, sondern auch umstellen. Im Zuge des Iran-Krieges könnte die Dekarbonisierung neuen Schub bekommen. Plötzlich sind die ökonomischen Vorteile von Klimaschutz wieder in aller Munde, weil die Staaten die Folgen ihrer fossilen Abhängigkeit regelrecht ins Gesicht gerieben bekommen. Wie raus aus den fossilen Energien, das ist ab heute auch Thema beim Petersberger Klimadialog in Berlin. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin und vertiefen das Thema dann auch mit Blick auf die fossile Ausstiegskonferenz, die Ende der Woche in Kolumbien beginnen wird. Vieles, was gleichzeitig passiert, wir ordnen das gemeinsam. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Wohnkrise und zeigen, wie genossenschaftliches Wohnen ein Ausweg sein kann. Und es gibt Neuigkeiten im Rattengiftskandal bei Babynahrung. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Die letzte Klimakonferenz in Brasilien, die war tough. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als könnte man einen großen Schritt vorankommen, beschließen, wie die Weltgemeinschaft rauskommt aus fossilen Energien. Dass sie das will, darauf hatte man sich ja schon mal verständigt. 2023 in Dubai, da wurde die Abkehr von Fossilen beschlossen. Doch jetzt, wo es darum geht, darüber zu sprechen, wie die gelingen kann, da mauern viele Staaten. Nicht nur Saudi-Arabien und Russland, sondern auch ärmere Staaten, die sich Wohlstand von Fossilen erhoffen. Aber wenn Klimaschutz gelingen soll, dann muss die Welt raus aus den Fossilen. Entsprechend wird das Thema auch bei der nächsten Klimakonferenz diskutiert werden. Und in dieser Woche gibt es nun zwei hochrangige Veranstaltungen, die den Weg dahin ebnen könnten. Ende der Woche kommen in Kolumbien Staaten zusammen zur fossilen Ausstiegskonferenz. Und in Berlin hat heute schon der Petersberger Klimadialog begonnen. Ausgerichtet von der deutschen Bundesregierung, Katharina Thoms beobachtet das Ganze für uns. Am Vormittag, da haben sich jetzt schon Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD, und seine Ministerkollegen aus der Türkei und aus das sind die Gastgeber der nächsten Weltklimakonferenz getroffen, auch mit dem UN-Klimachef. Katharina, welche Schwerpunkte wurden und werden da zum Auftakt gesetzt?
Ganz klar, da steht die fossile Energiekrise im Zentrum. Und auch dieses Momentum zu nutzen, diese Krise in Anführungszeichen zu nutzen, um eben nicht länger Opfer der Entwicklung zu sein, sondern eben ins Handeln zu kommen. So hat es Bundesumweltminister Carsten Schneider formuliert. Und sich eben unabhängig zu machen von den fossilen Energien. Auch sein australischer, sein türkischer Kollege, die ja eben der Ausrichter der Weltklimakonferenz werden, die haben das betont. Der Klimaminister Murat Kurum aus der Türkei hat auch nochmal gesagt, wir müssen diese Lektionen jetzt lernen. Es ist die zweite Energiekrise in kurzer Zeit. Wir müssen die Abhängigkeit von Öl und Gas runterschrauben, den Ausbau der Erneuerbaren nach oben setzen. Und er hat es Diversifizieren genannt. Und alle erhoffen sich eben einen neuen Schwung im Klimaschutz.
Raus aus den fossilen Energien. Ich habe schon gesagt, das hat bei der letzten UN-Weltklimakonferenz nicht funktioniert. Man konnte sich am Ende eben nicht auf einen gemeinsamen Text einigen. Wie will man das dieses Mal angehen?
Das eine ist eben dieses Momentum der Energiekrise. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie es im Herbst aussehen wird. Deswegen ist klar, dass man hier jetzt auch schon in informellen Gesprächen den Weg ebnen will auf dem Petersberger Klimadialog. Da sind auch einige wenige Bremserländer, will ich sie mal nennen, der vergangenen Weltklimakonferenz hier, zum Beispiel Indien und Nigeria, sind ja zwei sehr große Volkswirtschaften, haben ihre Minister geschickt. Aber wichtig wird auf jeden Fall die Konferenz Ende der Woche in Kolumbien. Da hat sich ja eine Koalition der Willigen formiert auf der letzten Weltklimakonferenz in Brasilien. Und unter Anführung von Kolumbien und den Niederlanden will man jetzt da eben eine eigene Konferenz mit ungefähr 40 Ländern veranstalten zum Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle. Und auch Deutschland ist dort vertreten und solche kleineren Gruppen, die sollen in Zukunft häufiger möglich sein. Das hat der türkische Umweltminister hier betont. Am Ende müssen aber dann doch alle zusammenkommen und zusammen entscheiden.
Und das werden Sie auf der nächsten Weltklimakonferenz im Herbst in Antalya, wenn wir dorthin schauen. Dieses Mal haben wir mit der Türkei und Australien ja zwei Gastgeberländer kombiniert. Wie positionieren die sich?
Also ein Wort ist hier immer wieder gefallen, Implementation, also Umsetzung. Wir müssen ins Machen kommen. Das hat der Australier Energieminister Chris Bowen hier betont in seinem Beitrag, die Erneuerbaren eben auszubauen. Bundesumweltminister Schneider hat viel von der Elektrifizierung gesprochen. Das eine sei eben die ja, Energiewende, das andere aber eben auch die Umsetzung des Nutzen der Energie, zum Beispiel in Wärmepumpen oder in E-Autos. Das ist natürlich auch sehr von der deutschen Perspektive hier diese Diskussion geprägt. Klimaanpassung ist auch ein großes Thema, was gesetzt werden soll wieder auf der Konferenz und eben auch hier jetzt schon beim Klimadialog, wie Städte und Regionen sich eben an die Wetterextreme besser anpassen können. Und da hat eben Australien als Partner auch noch die pazifischen Inseln mit reingebracht. Die sollen ja auf einer Vorweltklimakonferenz nochmal dieses Thema ganz nach vorne bringen, weil eben der Meeresspiegel steigt und man vor Ort eben beobachten kann, wie sich der Klimawandel auswirkt und wie er einfach das Leben auch bedroht.
Ein immer wiederkehrendes Thema ist auch die Finanzierung des internationalen Klimaschutzes. Welche Rolle spielt das beim Klimadialog?
Das ist auch in jeder Rede eigentlich genannt worden, dass man dafür werben muss, dass mehr Geld rein muss in die Klimafinanzierung, dass die Zusagen, die gemacht wurden, teilweise auch nicht eingehalten werden. Die Verpflichtungen, die müssen sozusagen jetzt eben auch umgesetzt werden. Das kam von der Türkei ganz explizit, aber auch von vielen NGOs wird das an die Länder herangetragen. Mindestens 300 Milliarden Dollar pro Jahr will man ja bis 2035 eigentlich verstetigen von den Industrieländern an Entwicklungs- und Schwellenländer, weil ja die Hauptverursacher des Klimawandels eben an die zahlen sollen, die vor allem betroffen sind. Und auch da ist die Erwartung sehr, sehr groß an Deutschland. Morgen wird der Bundeskanzler hier eine Rede halten. Aktuell gibt Deutschland um die 6 Milliarden Euro. Ob das im aktuellen Haushalt überhaupt noch reicht, ist völlig unklar. Und da werden alle Augen auf Bundeskanzler Merz morgen gerichtet sein, ob da eventuell eine höhere Zusage kommt.
Ein Erfolg der letzten Klimakonferenz war hier der Tropenwaldfonds zum Erhalt des Regenwaldes. Den hat Brasilien als Gastgeber ins Leben gerufen. Was wurde dazu jetzt bekannt?
Ja, da hat sich ja Bundeskanzler Merz mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva getroffen bei der Hannover Messe und man hat nochmal bekräftigt auf jeden Fall, dass Deutschland sich daran beteiligen will. Aber es wird bei der 1 Milliarde Euro bleiben, die man letztes Jahr schon zugesagt hat. Klar ist jetzt aber, dass das über die KfW-Bank laufen wird als Treuhandbank. Ab 2027, nächstem Jahr im Haushalt, soll das eingestellt werden.
Katharina Thoms berichtet über den Auftakt beim Petersberger Klimadialog. Morgen also Bundeskanzler Friedrich Merz dabei mit einer Grundsatzrede. Erwartet wird auch der Chef der Internationalen Energieagentur. Es wird also wieder um die aktuelle fossile Krise gehen. Und ab Ende der Woche suchen dann Dutzende Staaten in Kolumbien gemeinsam Wege raus aus fossilen Energien. Über diese Dynamik habe ich mit Fenthje Jakobsen gesprochen. Sie beobachtet für den WWF die Entwicklung in der internationalen Klimapolitik, wird auch nach Kolumbien reisen, schaut aber vorab eben auch auf den Petersberger Klimadialog, an den die Erwartungen durchaus hoch sind.
Wir sind letztes Jahr von der Klimakonferenz nach Hause gefahren und das Ergebnis war unterm Strich eher enttäuschend. Und wo wir natürlich große Defizite haben, ist in der Umsetzung. Und uns ist es jetzt ganz wichtig, dass wir hier auch Fortschritte machen. Und der Petersberger Klimadialog kann da als ganz gute Plattform dienen, einfach auch wieder in den Austausch zu kommen, auch Gespräche zu finden und Visionen zu teilen. Und wir haben in diesem Jahr natürlich eine ganz spannende Konstellation von zwei Ländern, die die Präsidentschaft innehaben, einmal Türkei als gastgebendes Land und dann Australien als verhandelnde Präsidentschaft. Und das ist für uns natürlich auch sehr spannend zu beobachten.
Können wir gleich vielleicht nochmal im Detail drauf schauen. Aber ich wollte nochmal auf diese Gesprächssituation schauen, die Sie ja gerade beschrieben haben. Beim Klimadialog gibt es jetzt nicht klassischerweise Beschlüsse. Also es geht wirklich darum, ja, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.
Genau, und vor allen Dingen, was das Thema Minderung angeht, weil hier sehen wir natürlich jetzt gerade beim fossilen Ausstieg, das ist das große Defizit in der Umsetzung. Und gerade da gibt es und gab es auch im letzten Jahr einfach Blockaden bei den Verhandlungen und die müssen überwunden werden.
Inwieweit kann denn die aktuelle fossile Preiskrise und auch fossile Verfügbarkeitskrise da Schub geben?
Also erstmal möchte ich natürlich sagen, wir wollen jetzt keine Vorteile aus fossilen Krisen schöpfen. Aber was natürlich ganz wichtig ist, dass wir aus Krisen und auch aus Fehlern lernen müssen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir in einer sehr starken Abhängigkeit sind von fossilen Energien. Unsere Systeme sind auf fossilen aufgebaut. Und das zeigt uns diese Krise jetzt nur noch mehr, die wirtschaftliche Abhängigkeit, aber auch was hinsichtlich Sicherheit. Und worum es jetzt gehen muss, ist nicht nur die Bekämpfung von Symptomen in Form von Subventionen beispielsweise, sondern dass wir das System neu denken müssen und wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen den Weg zu den Erneuerbaren gehen.
Und mein Eindruck ist, dass einige Staaten da ja durchaus Druck machen. Also wenn ich jetzt an Brasiliens Präsident Lula da Silva denke, der auch am Wochenende auf der Hannover-Messe gesagt hat, klar, wir als Brasilien sind schon super weit, wir helfen auch gerne Europa bei der Umsetzung. Das ist aus europäischer Perspektive ja durchaus, ich sag mal, ein bisschen überraschend, wenn jetzt Brasilien Europa sagen will, wo es lang geht.
Ja, das ist ja auch ganz spannend, weil, um nochmal zur COP im letzten Jahr zurückzukommen, was wir dort nicht geschafft haben, ist, einen Konsens zu finden, was jetzt beispielsweise einen Pfad, eine Roadmap zum Ausstieg aus Fossilen angeht. Aber was wir dort beobachten konnten, waren doch sehr interessante Dynamiken. Und das eine war, dass die COP-Präsidentschaft, also Brasilien, angekündigt hat, dass sie eine Roadmap, also ein Pfad zur Abkehr von Fossilen erstellen möchten bis zur COP31 in diesem Jahr. Und auch da hat Brasilien wieder eine kleine Vorreiterrolle eingenommen. Und die zweite Dynamik, die wir beobachten hatten, ist Kolumbien, die auch da sehr stark als Vorreiter vorangegangen sind und jetzt gemeinsam mit den Niederlanden eine Konferenz zur Abkehr von den Fossilen organisieren möchten. Und das ist die erste große internationale Konferenz zu diesem Thema.
Bevor wir uns gleich auf diese Konferenz stürzen, lassen Sie uns gemeinsam nochmal auf die nächste Klimakonferenz gucken. Sie haben die Ausrichter schon angesprochen, findet in der Türkei statt, wird aber sozusagen verantwortet von Australien. Eine interessante Mischung, zwei Ausrichter sozusagen. Was ist da aus Ihrer Sicht zu erwarten?
Tatsächlich beobachten wir das auch alles mit gespannten Erwartungen, weil wir noch nicht genau wissen, wie sich das ausformen wird. Und gerade deswegen ist auch Petersberg jetzt sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich sehr genau hinschauen, wie die Türkei ihre Rolle sieht in diesem Jahr, aber wie auch Australien ihre Rolle sieht und welche Vision sie haben und wie sie diese unterschiedlichen Rollen jeweils ausgestalten möchten. Und das ist das erstmalig, dass es in dieser Form diese doppelte Präsidentschaft gibt und wir wissen es noch nicht genau.
Wenn wir jetzt auf die Konferenz in Kolumbien schauen, die Sie schon angesprochen haben, die den Ausstieg aus Fossilen, also aus Kohle, Öl und Gas voranbringen soll. Bevor wir jetzt wirklich auf die Konferenz selbst schauen, müssen wir, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer nochmal erläutern, warum das so schwierig war in den vergangenen Jahren, auf Klimakonferenzen da weiterzukommen. Weil eigentlich ist eine Abkehr von Fossilen ja schon beschlossen worden in den Emiraten auf der Klimakonferenz 2023. Aber verkracht hat man sich über das Wie. Warum kommt man da nicht weiter?
Ich glaube, was da nochmal ganz wichtig ist, festzuhalten, dass die Klimaverhandlungen in einem Konsensverfahren Entscheidungen treffen. Das heißt, alle müssen dafür stimmen. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig bei so vielen diversen Ländern, die alle ihre eigenen Schwierigkeiten haben, die Abkehr von den Fossilen umzusetzen, sei es interne ökonomische Abhängigkeiten, sei es finanziell einfach nicht die Möglichkeiten, dass es dort auch einfach dann manchmal sehr, sehr schwierig ist, voranzuschreiten und einen Konsens zu finden.
Jetzt werden vielleicht einige denken, okay, dann haben wir die Länder, die gerne daran festhalten möchten, die keine Möglichkeiten umzustellen. Dann könnten ja diejenigen, die raus wollen aus den Fossilen, das einfach machen. Also einfach rausgehen aus Kohle, Öl und Gas als Koalition der Willigen. Warum passiert das nicht, sondern warum gibt es jetzt nochmal eine Konferenz in Kolumbien, wo man sich zusammenschließt, um über das Wie zu reden? Also warum steht es wieder im Vordergrund und warum wird es nicht einfach gemacht?
Das ist eine ganz interessante Frage und genau darum geht es letztlich auch bei dieser Konferenz in Kolumbien. Und dafür muss man auch einfach festhalten, bei den Verhandlungen, es sitzen sich verhandelnde Parteien gegenüber und es kommt einfach zu Blockaden. Und worum es jetzt in Kolumbien gehen soll, ist nicht, dass es einen offenen Dialog geben soll, sondern einen offenen Dialog geben, die ganzen Blockaden, die wir bei den Verhandlungen beobachten sollen, außen vor bleiben. Sondern es soll darum gehen, wie können wir die Abkehr von den Fossilen umsetzen, welche Barrieren gibt es, aber welche ermöglichenden Faktoren gibt es beispielsweise auch. Und das ist einfach neu.
Also keine Gegenkonferenz zur Klimakonferenz, sondern eher so ein Nebengleis, auf dem man klärt, was passieren muss, damit es auch auf Klimakonferenzen weitergehen kann?
Genau, und das ist ganz, ganz wichtig. Es soll nicht die Klimaverhandlungen ersetzen. Wir haben einfach nur festgestellt, wir kommen gerade bei der Abkehr von Fossilen einfach nicht schnell genug voran. Und deswegen soll es komplementär dazu sein.
Weil an vielen Stellen vielleicht gar nicht allen so klar ist, wie wichtig Fossile für einzelne Staaten sind und wie sehr das Fossile, sag ich mal, Wirtschaftssysteme gegebenenfalls auch strukturiert?
Genau, und aber auch, welche positiven Erfahrungen bei der Abkehr von Fossilen auch schon gemacht hat. Wo kann man voneinander lernen auch? Beispielsweise in Deutschland, die Kohlekommission ist auch ein schönes Beispiel, wie man unterschiedliche Stakeholder aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und wirtschaftlichen Bereichen an einen Tisch gebracht hat, um über einen Ausstiegspfad aus der Kohle zu sprechen und ihn auch sich darauf zu einigen.
Die Bundesregierung schickt ja auch jemanden, also Deutschland schickt jemanden, nämlich Staatssekretär Jochen Flassbart aus dem Umweltministerium. Das ist ziemlich hochkarätig. Wie muss Deutschland sich Ihrer Meinung nach bei dieser Konferenz verhalten?
Was für uns sehr wichtig ist, wenn Deutschland zu den Verhandlungen geht, dass Deutschland dort auch in einen offenen Austausch mit den anderen Staaten geht und auch die Erfahrungen, die Deutschland bereits gemacht hat, auch dementsprechend auch teilt, aber auch den anderen Staaten zuhört, was sie brauchen, was die Barrieren in den anderen Ländern sind. Und als nächstes ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass wir gerade natürlich auch sehen, was in Deutschland national passiert, dass wir fossile Subventionen wiedersehen, dass wir wieder weiter den Gas ausbauen möchten. Und das passt natürlich nicht zusammen. Und da muss Deutschland auch, glaube ich, intern einfach nochmal schauen, wie sie das besser vereinbaren können.
Das sagt Fentje Jakobsen vom WWF. Die Kosten fürs Wohnen sind eine der zentralsten sozialen Fragen unserer Zeit. Für viele Menschen ist Wohnen nahezu unbezahlbar geworden. Ein großer Teil ihres Einkommens geht dafür drauf. Mehrere Untersuchungen haben inzwischen gezeigt, Wohnunsicherheit fördert die Unterstützung für rechtsextreme Parteien. Die Politik verspricht seit Jahren Lösungen, bisher hat sich allerdings wenig gebessert. Genossenschaftliches Bauen und Wohnen gilt als ein möglicher Baustein für eine Lösung. Klaus Deuse berichtet.
In Deutschland gibt es ca. 2000 Wohnungsgenossenschaften, die rund 2,2 Millionen Wohnungen bewirtschaften, sagt Matthias Zabel vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Das bedeutet,
rund 5 Millionen Personen finden bei den Wohnungsgenossenschaften ein gutes, sicheres und vor allem bezahlbares Zuhause. Insofern spielen die Wohnungsgenossenschaften eine durchaus gewichtige Rolle auf dem Wohnungsmarkt.
Zeitgemäß und attraktiv ist der Genossenschaftsgedanke auf dem Wohnungsmarkt für Christian Oberst vom Institut der Deutschen Wirtschaft immer noch. Den Genossenschaften, so der Immobilienexperte,
verbinden marktwirtschaftliche Organisationen mit Stabilität und Gemeinwohlorientierung für ihre Mitglieder.
Genossenschaften stellen nämlich einen Mittelweg zwischen Eigentum und Miete dar, erläutert Matthias Zabel.
Die Mitglieder sind Miteigentümer der Genossenschaft, haben eine eigentumsähnliche Position und genießen durchaus eine größere Sicherheit, als dies bei herkömmlichen Mietverhältnissen der Fall ist.
Der größte Vorteil, wenn man Mitglied in einer Genossenschaft ist, ist für Christian Oberst vom Institut der Deutschen Wirtschaft insbesondere eine
hohe Wohnsicherheit, also kein Risiko einer Eigenbedarfskündigung und langfristige Mietenvorteile.
Also eher nichts für Menschen, die etwa berufsbedingt nur vorübergehend eine Wohnung suchen. Noch ein großer Vorteil, die Nutzungsentgelte, so heißt das im Fachjargon, nicht Mieten. Diese Nutzungsentgelte, die Genossenschaftsmitglieder für ihre Wohnungen zahlen müssen, liegen im Durchschnitt unter den marktüblichen Preisen, betont Matthias Zabel.
Im bundesweiten Durchschnitt lag das zu zahlende Nutzungsentgelt bei Wohnungsgenossenschaften im Jahr 2024 zum Beispiel bei 6,32 Euro den Quadratmeter.
Zum Vergleich, die durchschnittliche Netto-Kaltmiete auf dem deutschen Wohnungsmarkt liegt nach Angaben von Haus und Grund Deutschland bei 7,28 Euro. Beim gemeinnützigen Wohnungsverein zu Bochum EG beispielsweise zahlen die 4.400 Mitglieder im Durchschnitt 5,40 Euro pro Quadratmeter im Monat. Das macht genossenschaftliches Wohnen gerade für sehr viele sehr attraktiv, sagt der kaufmännische Vorstand Christian Knibbe.
Das führt dazu, dass wir deutlich mehr Anfragen haben.
Was also muss man tun, um sich um eine der genossenschaftlichen Wohnungen bewerben zu können? Erstmal muss man Mitglied werden. Im gemeinnützigen Wohnungsverein zu Bochum sind zwei Anteile in Höhe von jeweils 400 Euro zu zeichnen, die übrigens mit 4% verzinst werden. Bei anderen Genossenschaften sind mitunter mehr oder auch teurere Anteile zu erwerben. Aufgenommen wird ein neues Mitglied aber nur dann, wenn es auch eine passende Wohnung aus dem Bestand gefunden habe.
Dementsprechend werden bei uns keine Personen, ich nenne es mal, als Mitglied auf Vorrat sozusagen aufgenommen, sondern wir verbinden das immer mit der Anmietung einer Wohnung.
Bei anderen Genossenschaften erwirbt man mit der Mitgliedschaft erst einmal ein Anrecht auf eine Wohnung. Bis eine passende Wohnung frei wird, müssen Mitglieder dann oft lange warten. Bei einigen Genossenschaften müssen Mitglieder vor dem Bezug einer Wohnung zudem weitere Anteile erwerben. Grundsätzlich empfiehlt sich darum vorher ein genauer Blick in die jeweilige Satzung. Der gemeinnützige Wohnungsverein zu Bochum verfügt über rund 3000 Wohnungen. Entscheidendes Kriterium für die Vergabe: alleinlebende Menschen oder Paare bekommen eher kleinere Wohnungen, Familien mit Kindern eher die größeren. Allerdings sind bei fast allen Genossenschaften die Wartelisten lang. Wartezeiten von einem Jahr und länger sind keine Ausnahme. Geprüft wird in der Regel die Bonität, aber eine Mitgliedschaft ist nicht an ein Maximaleinkommen gekoppelt, auch nicht an ein bestimmtes Sozialprofil. Zu den Besonderheiten gehört, dass man die Wohnung kündigen und trotzdem Mitglied der Genossenschaft bleiben kann. Umgekehrt funktioniert das nicht.
Ich kann nicht meine Mitgliedschaft kündigen und in der Wohnung verbleiben,
betont Christian Knibben. Wer austritt, bekommt übrigens die Anteile an der Genossenschaft zurück, mit Zinsen. Allerdings muss er oder sie nicht nur beim gemeinnützigen Wohnungsverein zu Bochum Geduld mitbringen. Das kann bis zu 2 Jahren dauern. Dass immer mehr Deutsche Mitglied einer Genossenschaft werden wollen, ist für Matthias Zabel vom Bundesverband der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen nur logisch.
Die Wohnungsnot ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Insofern sind Wohnungsgenossenschaften für breite Schichten der Bevölkerung attraktiv.
Klaus Deuse berichtete über genossenschaftliches Wohnen. Rattengift in Babynahrung. In Österreich, Tschechien und der Slowakei waren manipulierte Gläschen des Herstellers Hipp gefunden worden. Wir reden über einige wenige verunreinigte Produkte, aber die Verunsicherung ist groß. Und jetzt ist auch klar, dahinter stecken Kriminelle. Oliver Schosch berichtet.
Die Kriminalpolizei in Ingolstadt ermittelt, weil der Hipp-Konzern erpresst wird. Hipp hat seinen deutschen Verwaltungssitz im oberbayerischen Pfaffenhofen. Die Polizei hat den Ablauf der Erpressung nicht im Detail ausgeführt. Doch österreichische Medien berichten, dass sie genauere Informationen hätten. Demnach gab es bereits vor 3 Wochen eine Erpressermail an Hipp Deutschland. Die Erpresser sollen 2 Millionen Euro gefordert haben bis Anfang April. Doch im Hipp-Konzern sei die Erpressermail erst 2 Wochen nach Ablauf dieser Frist entdeckt worden, vergangenen Donnerstag. Und so hätten der oder die Täter bereits in 690 Gramm Hipp-Gläschen mit Karotten-Kartoffelbrei Rattengift gemischt und diese 6 Gläser in Umlauf gebracht. Sie hätten damit auch in der Mail gedroht. Damit haben die Täter ernsthafte Gefahren für Säuglinge in Kauf genommen, so die österreichische Gesundheitsministerin Corinna Schumann.
Es ist wirklich zutiefst bestürzend, dass jemand offenbar bereit ist, aus kriminellen Motiven die Gesundheit vom Babys zu gefährden. Und es ist ganz wichtig zu sagen, bitte besondere Vorsicht, bevor nicht alles geklärt ist. Kann ja nicht nur Babys betreffen, auch Menschen mit Behinderungen nützen diese Gläser. Also ganz besonders aufpassen. Und zu raten ist, dass man die Gläschen genau anschaut, dass man schaut, ob dieser Plopp-Verschluss auch funktioniert, dass man schaut, wie riecht denn das Produkt. Und wenn es zu Zweifel kommt oder zu Unsicherheiten, bitte zögern Sie nicht, Hilfe zu holen.
Alle manipulierten Gläser hatten am Glasboden einen weißen Aufkleber mit rotem Kreis und sie wurden vor dem Verkauf geöffnet. 5 von 6 manipulierten Gläsern wurden gefunden. Offenbar gab es dazu Hinweise in der Tätermail. Die Gläser waren in 3 Ländern verteilt, in Städten, die nicht so weit auseinander liegen. 2 Gläser wurden in einem Geschäft in der südtschechischen Stadt Brno gefunden, 2 in der westslowakischen Stadt Dunajská Streda und 1 in Eisenstadt im Burgenland in Österreich. Dort fehlt das 2. Glas, es muss noch im Umlauf sein und danach wird nun mit Hochdruck gesucht, so der Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, Helmut Marban.
Wir haben auch unter anderem die ungarischen Behörden informiert, weil ja bekanntlich im Burgenland sehr viele ungarische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen auch Arbeitnehmer sind und die natürlich auch einkaufen könnten. Wir haben aber parallel dazu natürlich Krankenhäuser, Altenpflegewohnheime kontaktiert.
Es ermitteln nun Polizeien in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Wie sich der Hipp-Konzern weiter in diesem Erpressungsfall verhalten wird, wie die Polizei den Konzern genau unterstützt, all das wird aus ermittlungstaktischen Gründen geheim gehalten.
Oliver Schorsch berichtete. Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick. In der kommenden Nacht könnte es wieder Atommülltransporte geben. Kernkraftgegner rechnen damit, dass in der Nacht weitere Castor-Behälter aus Jülich in das Zwischenlager Ahaus gebracht werden. Für den Abend sind Mahnwachen entlang der möglichen Strecke angekündigt. Beim letzten Mal waren die Proteste allerdings eher klein. Hier im Deutschlandfunk gleich die Informationen am Mittag, dann mit Blick auf den Iran-Krieg und mögliche Verhandlungen. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke für Ihr Interesse. Ihnen noch einen schönen Tag.